Ein herzliches Willkommen an dich hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und der heutige Podcast heißt Entkirche dich, wenn Glaube wieder zu einer Erfahrung wird. Und ja, vielleicht macht dieser Titel gleich was mit dir, vielleicht macht er dich neugierig, vielleicht spürst du Zustimmung, aber vielleicht auch Widerstand. Und ich glaube, genau deswegen ist dieser Podcast so wichtig und ich trage mich schon so lange mit dem Gedanken daran, aber es ist auch komplex. Worauf will man hinaus? Was will man eigentlich vermitteln? Und ich glaube und hoffe, dass ich heute einen schönen roten Faden gefunden habe, da mal ein bisschen mit dir tiefer einzusteigen. Also nochmal, um zu der Frage zurückzugehen, was macht schon dieser Beginn, dieser Titel mit dir? Vielleicht denkst du sofort irgendwie auch an die Kirche, an die katholische oder auch evangelische oder einfach deine Religion, was auch immer es ist, an deine Kindheit, an Gottesdienste, Gebete, Religionsunterricht, was auch immer. Und vielleicht verbindest du damit Trost und Gemeinschaft und schöne Erfahrungen, aber vielleicht auch Enge und Schuld und Angst oder das Gefühl, nie ganz richtig zu sein. Und all das darf da sein, denn ich möchte überhaupt nicht gegen die Kirche sprechen und niemandem seinen Glauben nehmen und ganz sicher spreche ich nicht gegen Jesus. Mir geht es um eine ganz andere Frage, die aber mit all dem zusammenhängt und auch zutiefst daraus hervorgehen sollte. Was bleibt von unserer Verbindung mit dem Göttlichen übrig? Wenn wir alle menschlichen Regeln und Deutungen und Dogmen und Vorstellungen weglassen. Was bleibt dann? Und es wäre ja die Essenz, oder? Aber wie viele Menschen, glaubst du wohl, sind wirklich mit dieser Essenz in Kontakt? Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, möchte ich dir etwas Persönliches erzählen, nämlich wie ich so in Glaubensdingen aufwuchs. Vielleicht ist das wichtig für dich, vielleicht nicht. Vielleicht rundet es die Geschichte ab, vielleicht nicht. Wenn es dich nicht interessiert, spul einfach vor bis zu dem Punkt, wo wir dann richtig einsteigen. Mir ist es jetzt gerade wichtig, das zu erwähnen. Also ich bin im Prinzip unter atheistischen Eltern aufgewachsen. Also meine Eltern, die waren zwar offiziell katholisch, aber die sind diesem Glauben nicht nachgegangen. Die waren auch nicht dagegen, die hatten einfach, ja, kein Interesse dafür. Meine Eltern, die haben das aber auch aus meiner Sicht so gar nicht gebraucht, weil sie von einer ganz natürlichen Ethik geführt wurden. Also meine Eltern, kann ich wirklich sagen, sind grundgute Menschen. Ich sage nicht, dass sie perfekt sind und keine Fehler machen und noch nie jemanden aus Versehen verletzt haben, aber sie haben noch nie irgendwas Böswilliges getan oder jemandem geschadet, böswillig oder sonst was. Ja? Also das ist ein zutiefst ethisches, herzgesteuertes Verhalten, das dann auch vielleicht nicht so eine Richtlinie durch einen Glauben braucht. Also so bin ich jedenfalls aufgewachsen. Auf der anderen Seite war ich dadurch, dass meine Eltern sich schon scheiden lassen haben, als ich 6 war oder getrennt haben, war ich viel bei meinen Omas. Und da habe ich sehr unterschiedliche Welten wahrgenommen. Die eine Oma, die war geistig sehr aktiv. Mit ihr habe ich über ganz viele Themen gesprochen. Das war immer sehr inspirierend. Und die andere Oma, die war sehr christlich. Und zwar so nach dem gängigen Modell, fromm auch. Man betet, man geht sonntags in die Kirche, man guckt, dass das Haus von außen immer schön aussieht und diese Dinge, du weißt schon. Und von ihr habe ich dann auch irgendwann das christliche Beten gelernt. Also wir lagen abends im Bett und sie hat mir das Vaterunser und das Ave Maria und so weiter beigebracht. Und ich habe da schon immer gemerkt, dass ich so einen Widerstand habe. Also dass ich auf der einen Seite die Situation zu beten, also mich dem Göttlichen zuzuwenden, schön finde und auch die Zweisamkeit mit meiner Oma. Es war immer sehr liebevoll. Aber auf der anderen Seite auch diese Worte und dieses Herunterbeten von was Starrem, so nicht verstanden habe. Also das ging mir überhaupt nicht irgendwie ins Herz, sondern war für mich eine komische Situation. Und ich habe dann aber dadurch, dass ich überhaupt erst mit Beten konfrontiert war, meinen eigenen Zugang zum Beten entwickelt. Also ich kann tatsächlich sagen, dass seit meiner Kindheit nicht ein einziger Tag vergangen ist, egal in welcher Lebenssituation ich war, wo ich nicht diese Verbindung gelebt habe, diese Kommunikation mit dem Göttlichen auf meine Art gelebt habe. Und für mich war das eben, ja, Gott war für mich nie männlich oder weiblich und war nie in einer Kirche zu finden und auf gar keinen Fall so kontrollierend und rachsüchtig und urteilend, wie er da manchmal dargestellt wird. Im Gegenteil, ich habe über die Jahre ein ganz anderes Bild bekommen. Das Göttliche war für mich immer überall. In der Natur, in den Pflanzen, in den Tieren, in der Luft, im Wasser, im unendlichen Kosmos und natürlich auch in jedem einzelnen Menschen. Bin auch manchmal sehr versteckt und es war mir in der Kindheit schon bewusst, dass manche einen größeren Anteil davon leben als andere. Und ja, also ich habe da in Glaubensdingen eigentlich so ein bisschen Doppelleben geführt. Mein eigener Zugang, der dann einfach erwacht war und sein Eigenleben geführt hat, was für mich total natürlich und total echt war. Und dann aber auch war ich ja weiterhin mit der Kirche konfrontiert. Also neben den ganzen Familienfeiern, Hochzeiten und Beerdigungen, wo ich mich in der Kirche nie so richtig wohlgefühlt habe, war ich auch noch an einer katholischen Privatschule, an der Religionsunterricht schon wichtig genommen wurde und wo man auch regelmäßig von der Schule aus in die Kirche und auch zum Beichten gegangen ist. Und ja, da habe ich gemerkt, dass so ein Glaube eigentlich auch ganz schön zu Konflikten führen kann. Also so ein aufgesetzter, dogmatischer Glaube mit solchen Ritualen, die vielleicht für manche sehr gut sind, aber für andere auch gar nicht. Und die vielleicht auch über die Jahrhunderte in ihrem Sinn und Zweck verzerrt wurden. Es gab zum Beispiel immer einen Tag, wo wir zum Beichten gegangen sind und da saßen wir nicht in einem Beichtstuhl, sondern es gab einen Raum in der Kirche, wo wir mit dem Pfarrer dann saßen, also jeder alleine. Und der Pfarrer hat einen dann so psychologisch angeschaut und wollte wissen, was es zu beichten gibt. Und ich war wirklich ein super liebes Mädel. Ich habe nicht mal in Gedanken was Böses gemacht. Ich war einfach nur, ja, voll okay. Und ich hatte keine Sünden zu beichten. Aber immer wenn ich gesagt habe, nichts, dann hat er mir das nicht geglaubt und so einen komischen psychologischen Druck aufgebaut. Zumindest habe ich das so empfunden. Und dann hatte ich praktisch immer schon ein bisschen Angst vor dem Beichten und habe mir dann irgendwas überlegt, was ich da sagen könnte. Und habe dann eben gesagt, ich hätte gelogen oder ich hätte jemanden gezwickt oder habe mir irgendwas da einfallen lassen, damit ich da schnell wieder rauskomme, weil ich war ja viel schneller raus, wenn ich eine Sünde hatte und er gesagt hat, ist nicht so schlimm, als wenn ich gesagt habe, ich habe nichts und er hat weiter nachgebohrt. Und danach hatte ich dann aber ein richtig schlechtes Gewissen, weil jetzt habe ich den Pfarrer angelogen. Also du weißt, was ich meine. Und dann gab es auch den Religionsunterricht und ich weiß noch, wie man damals dann so über Jesus sprach und die Bilder gezeigt hat, so Zeichnungen eben und gesagt hat, er hätte keusch gelebt und keine Frau gehabt. Und in mir hat irgendwas total laut geschrien, das stimmt nicht, ihr verzerrt die Geschichte. Und ja, mir wurde es später bewusst, dass ich da eigene Einblicke hatte. Das war das erste Mal, dass das überhaupt aufkam, dass ich ja mich da ganz intuitiv dagegen gestimmt habe. Und ja, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich wurde dann tatsächlich auch noch Ministrantin in dem Dorf, wo meine Oma gelebt hat. Und ich bin da, ja, ich weiß nicht wie lang, also es waren vielleicht ein paar Wochen, war ich da jeden Sonntag und habe den Gottesdienst begleitet und war immer sehr konzentriert, an der richtigen Stelle mit den Glöckchen zu klingeln und das Richtige zu machen. Und An einem Tag hat der Pfarrer so eine Predigt gepredigt, von wegen, also einfach wie schlecht der Mensch ist und dass er überhaupt nicht wert ist, mit Gott selbst in Kontakt zu sein. Und da ich aber ja schon so lange mit Gott selbst in Kontakt war und diesen Kontakt auch viel echter und natürlicher und ehrlicher empfunden habe als alles, was ich da in der Kirche gehört habe, konnte ich das nicht mehr unterstützen. Und ich feiere tatsächlich im Nachhinein diese konsequente Handlung. Ich war damals vielleicht, weiß nicht, 9 oder so, plus minus. Und ich habe mein Glöckchen hingelegt und bin gegangen und nie mehr wiedergekommen. Trotzdem war ich dann noch einige Jahre Mitglied in diesem Verein und habe die Steuern bezahlt bis ins Erwachsenenalter, bis ich dann die Entscheidung aufbringen konnte, auszutreten. Und das zeigt ja auch wieder, wie verbindlich und einnehmend diese Zugehörigkeit im System ist. Selbst wenn man diesen Glauben eigentlich so auf diese Art gar nicht vertritt und gar nicht unterstützt, dass man da nicht einfach so rausgeht. Ja, und seitdem habe ich einfach ganz genau zugehört. Wenn jemand zum Beispiel, es gibt so viele Menschen, die an Weihnachten in die Kirche gehen oder die kirchlich heiraten, die ihre Kinder taufen lassen oder schlichtweg ihre Kirchensteuer bezahlen. Und wenn es die Situation erlaubt, dann frage ich gerne nach, warum? Was bedeutet das für dich? Und die meisten Menschen, die wissen darauf überhaupt gar nichts zu sagen. Meistens kommt sowas wie, ja, das macht man eben so. Und das ist tatsächlich eine der Grundmotivationen, jetzt diesen Podcast heute auch aufzunehmen, weil das ist ja nicht falsch. Ich verurteile da überhaupt nichts. Ja? Jeder ist da, wo er ist, richtig. Aber dieser Podcast soll ein bisschen was zum Bewusstsein beitragen, was dann am Ende vielleicht ganz viel Freiheit mit sich bringen kann. Ja, lass uns gerne jetzt einsteigen in das, was ich so jetzt ein bisschen zusammengetragen habe und gerne mit dir durchgehen möchte. Grundsätzlich, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir glauben sollen und dem, was wir selbst erfahren. Du kannst viel über Gott wissen, du kannst Gebete auswendig sprechen, du kannst die ganzen religiösen Geschichten kennen und dich auch einer Kirche oder Gemeinde zugehörig fühlen. Und trotzdem kann sich das Göttliche für dich sehr weit entfernt anfühlen. Und gleichzeitig, die andere Seite ist, dass ein einziger, stiller Moment genügen kann, indem du so eine tiefe Liebe und Einheit und Verbundenheit erfährst, dass du überhaupt keinen Beweis mehr für das Göttliche brauchst, weil du es in dir erfahren hast. Und genau darum soll es heute gehen. Nicht nur darum, ob du glaubst, sondern darum, ob dein Glaube zu einer lebendigen Erfahrung werden darf. Denn nur dann hat er Bestand. Nur dann hast du was, was dir keiner nehmen kann. Viele Menschen haben gelernt, du musst einfach glauben. Aber kann man sich wirklich dazu zwingen? Entsteht Glaube durch Wiederholung? Entsteht Glaube, ja, wodurch entsteht er? Entsteht er nicht vielmehr dann, wenn etwas in uns selbst berührt wird? Also wenn wir erfahren, dass da mehr ist als dieser Mensch, der wir sind, mehr ist als unser Verstand und unser Alltägliches. Vielleicht haben viele Menschen gar nicht Gott verloren. Vielleicht haben sie nur den Zugang zu ihrer eigenen Erfahrung verloren. Und das ist was völlig anderes. Und das erzählt uns die Religion aber in der Regel so nicht. Deswegen dürfen wir selbst neue Gedanken denken und eigene Wege finden. Vielleicht kennst du das Gefühl zu beten. Und dass es sich so anfühlt wie eine Einbahnstraße. Nur du sendest was aus, aber du bekommst keine Antwort. Und vielleicht hast du dich gefragt, warum andere Menschen dem Göttlichen scheinbar näher sind als du. Vielleicht dachtest du, dein Glaube sei nicht stark genug, du seist nicht rein genug oder nicht würdig genug. Vielleicht hast du auch geglaubt, du müsstest mehr leisten oder mehr verzichten oder mehr gehorchen oder mehr an dir arbeiten, damit Gott dich hört. Aber was, wenn die Quelle gar nie weit entfernt war? Was, wenn die Verbindung zum Göttlichen nie verschwunden ist und sich nur viele Schichten darüber gelegt haben? Schichten aus Erziehung, aus Dogmen, aus Angst, Schuld, Scham und all den übernommenen Vorstellungen darüber, wie Gott sein müsse und wie ein guter, christlicher oder sonst wie religiöser Mensch zu leben hätte. Und genau diese Schichten meine ich, wenn ich sage, entkirche dich. Nicht unbedingt äußerlich, sondern vor allem innerlich. Weil du kannst aus einer Kirche austreten und sie trotzdem in dir weitertragen. Und du kannst jede religiöse Zugehörigkeit ablegen und weiterhin von diesen Programmen, die dadurch ausgelöst wurden, wie Schuld, Angst und Gehorsam, bestimmt sein. Du kannst dich spirituell nennen und immer noch glauben, dass jemand anderes näher an der Quelle ist als du. Und dann hat sich nur die Verpackung verändert. Früher hieß es vielleicht, der Pfarrer weiß es. Und heute heißt es, mein spiritueller Lehrer weiß es. Früher brauchte man angeblich einen Vermittler zwischen sich und Gott. Und heute braucht man vielleicht einen Guru, ein Medium oder irgendjemanden, der einem den eigenen Seelenplan erklärt. Und das Muster bleibt dasselbe, solange wir unsere Wahrnehmung abgeben und glauben, jemand anderes wisse besser, was für unser Leben richtig ist. Und deswegen ist entkirche dich viel größer als Kirchenkritik. Darum geht es mir überhaupt nicht. Entkirche dich bedeutet, dich von allem zu lösen, was sich zwischen dich und deine unmittelbare Verbindung mit dem Göttlichen stellt. Und das kann eine Institution sein, das kann ein einzelner Lehrer sein, das kann eine spirituelle Bewegung sein, eine Ideologie oder auch dein eigenes Ego. Denn auch das Ego kann super spirituell auftreten. Es kann sich für ganz erwacht halten und sich über andere erheben und überzeugt sein, die Wahrheit gefunden zu haben. Ich habe immer wieder mal über spirituellen Hochmut gesprochen und geschrieben. Und ja, wenn du in so einem Programm drin bist, dann bist du nicht freier als in einem religiösen Hochmut. Beides trennt. Beides ist Ego. Beides erschafft Auserwählte und Ausgeschlossene, Wissende und Unwissende oder Gute und Schlechte. Aber eine wahrhaftige spirituelle Lehre macht dich nicht abhängig. Sie führt dich nicht immer tiefer in die Welt von irgendeinem Lehrer oder irgendeiner Lehre hinein, sondern immer klarer zu dir selbst. Ein echter Lehrer nimmt dir keine Entscheidungen ab und sagt dir auch nicht, wie du zu leben hast, sondern er stärkt das in dir, was selbst wahrnehmen und erkennen und entscheiden kann. Diese Instanz in dir muss gestärkt sein, deine Eigenmacht muss wiederkehren können. Eine gute Lehre führt dich nicht zum Lehrer, nicht zum Pfarrer, nicht zum spirituellen Lehrer, nirgends hin. Sie führt dich zu dir und von dort in deine eigene Verbindung mit der göttlichen Quelle. Und du merkst, ich springe zwischen diesen Worten Gott, göttlich, göttliches oder göttliche Quelle. Es ist alles dasselbe. Nur manche Worte wie Gott zum Beispiel, die sind schon ein bisschen belastet und da sind schon manchmal, hängen schon ganz viele Traumen und Glaubenssätze und alles Mögliche dran und deswegen bevorzuge ich es eigentlich mehr, von der Quelle zu sprechen, weil das für mich das optimale Bild und die optimale freie Energie einfach ist. Du darfst das Wort für dich finden, was für dich stimmig ist. Ja, und wenn es um diese Verbindung zu uns selbst geht, dann kann Religion dabei ein Weg sein. Religion kann Orientierung schenken, kann Gemeinschaft geben, kann Menschen durch Krisen tragen und auch Räume schaffen, in denen etwas Heiliges spürbar wird. Aber jede Religion ist erstmal eine Landkarte und eine Landkarte ist nicht die Landschaft. Du kannst den Weg genau erkennen, ohne ihn je selbst gegangen zu sein. Du kannst viel über Wasser lesen und trotzdem durstig bleiben. Du kannst alles über Gott wissen und trotzdem keine Gotteserfahrung haben. Irgendwann genügt das Wissen nicht mehr und dann möchte der Mensch selbst erfahren. Und er möchte nicht nur hören, dass Liebe existiert, sondern sie fühlen. Und er möchte nicht nur glauben, dass Gott da ist, sondern diese Gegenwart in sich erleben. Und es ist kein Angriff auf den Glauben, sondern das ist seine Vertiefung. Das kommt, wenn das andere nicht mehr reicht. Glaube kann der Anfang sein, aber irgendwann darf und muss aus Glaube Erfahrung werden. Und vielleicht verlassen sich deshalb heute so viele Menschen nicht mehr auf die Kirche. Sie gehen da raus, nicht unbedingt, weil sie Gott verloren haben, sondern weil ihre Sehnsucht größer geworden ist als das, was ihnen dort vermittelt wird. Sie merken, dass sie an einer gläsernen Decke angekommen sind, wo es nicht weitergeht. Sie spüren, dass das Göttliche nicht in diese Institution passt und dass Wahrheit nicht nur in einem Buch stehen kann und dass kein Mensch das alleine gerecht haben kann, Gott zu erklären. Aber äußerlich die Kirche zu verlassen, bedeutet eben noch nicht, innerlich frei zu sein. Ein Mensch kann eine Kirche aus Wut verlassen und noch Jahrzehnte an sie gebunden bleiben. Er kämpft weiter gegen sie, redet über sie, ärgert sich über sie und gibt ihr damit weiterhin Aufmerksamkeit und Energie. Immer wenn wir etwas bekämpfen, sind wir damit verbunden. Entkirche bedeutet deshalb nicht, in den Kampf zu gehen. Es bedeutet, Frieden zu finden und ehrlich anzuschauen, was dich getragen hat und was dich begrenzt hat. Vielleicht hast du in deiner religiösen Kindheit Vertrauen gelernt. Vielleicht hast du da zum ersten Mal bewusst gebetet. Vielleicht gab es einen besonderen Menschen aus diesem Kreis, der dir Trost geschenkt hat. Vielleicht hast du auch in irgendeiner Kirche mal Stille oder etwas Heiliges erfahren. Und es darf bleiben. Niemand will dir das nehmen. Vielleicht hast du aber auch Angst gelernt. Vielleicht wurde dir vermittelt, dass du sündig und falsch und unwürdig bist. Vielleicht hast du gelernt, dich anzupassen und deine eigene Wahrnehmung zu unterdrücken. Vielleicht wurden Schuld und Scham benutzt, um dein Verhalten zu lenken. Und das darf gehen. Das heißt, weißt du musst nicht alles verwerfen, nur weil manches nicht stimmig war, aber du musst auch nichts schönreden. Wahrhaftigkeit bedeutet, beides sehen zu können, das Tragende und das Begrenzende. Also die Liebe, die in allem steckt, und aber auch die Programme, die Dogmen. Und viele dieser Programme wirken wirklich sehr tief. Also wenn ein Kind lernt, dass bestimmte Gefühle schlecht sind, dann beginnt es, sich selbst zu kontrollieren. Wenn es lernt, dass Gehorsam wichtiger ist als die eigene Wahrnehmung, dann verliert es ja den Kontakt zu seinen eigenen Grenzen. Wenn der Körper mit Sünde verbunden wird, entsteht Scham. Wenn Leid als besonders edel gilt, dann kann es später schwerfallen, sich einfach Freude und Fülle und Leichtigkeit hinzugeben. Wenn Gott als strafend erlebt wird oder dargestellt wird, dann entsteht keine lebendige Beziehung, sondern Angst und Unterwürfigkeit. Dann will man was verstecken. Dann lebt der Mensch nicht frei, sondern versucht, richtig zu sein. Richtig im Sinne dieser Dogmen. Und weißt du, vieles, was nach Moral aussieht, ist in Wahrheit Angst. Und vieles, was nach Demut aussieht, ist einfach nur ein geringer Selbstwert. Und vieles, was als Nächstenliebe bezeichnet wird, geschieht ohne Liebe und schon gar ohne Selbstliebe. Vieles, was als Opferbereitschaft gilt, ist einfach nur die Unfähigkeit, Nein zu sagen und das eigene Feld zu halten. Und vieles, was Glaube genannt wird, ist eigentlich Gehorsam. Echte Liebe braucht keine Drohung. Und eine wirkliche Verbindung mit der Quelle, die macht dich niemals kleiner. Sie richtet dich auf und erinnert dich daran, wer du wirklich bist. Und das wiederum wird auch oft falsch verstanden, weil das bedeutet nicht, dass du dich über andere erhebst. Im Gegenteil, wenn du erkennst, dass das Göttliche in jedem Menschen lebt, dann brauchst du keine Verdammten und keine Auserwählten mehr. Du musst nicht mehr trennen. Du musst niemanden bekehren und niemandem deine Wahrheit aufzwingen, sondern du kannst es stehen lassen. Du kannst erkennen, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg geht und seine Erfahrungen in seinem Tempo macht. Ein Mensch ist nicht bewusster, weil er aus der Kirche ausgetreten ist. Und ein anderer Mensch ist nicht unbewusst, weil er in einer Kirche bleibt. Entscheidend ist nicht die äußere Form, sondern was sie in dir bewirkt. Macht sie dich freier? Wirst du liebevoller? Lebst du wahrhaftiger? Kannst du mehr Verantwortung für dein Leben übernehmen? Traust du immer mehr deiner eigenen Wahrnehmung, deinen Hellsinnen? Kannst du andere Menschen auch freilassen? Oder brauchst du immer ein Regelwerk, eine Zugehörigkeit und Bestätigung von anderen oder von einer Lehre, um dich sicher zu fühlen? Und diese Fragen, die gelten genauso für Religion wie für die spirituelle Szene. Auch dort gibt es Vorstellungen darüber, wie ein bewusster Mensch angeblich sein müsste. Er darf nicht wütend sein, er muss immer liebevoll wirken, darf keine materiellen Wünsche haben, sollte ständig an sich arbeiten, alles vergeben und am besten jeden Menschen in seinem Leben beschenken. Durch solche Dogmen entsteht gleich das nächste Gefängnis. Die Begriffe sind anders, aber Schuld und Scham wirken immer noch weiter. Der Mensch versucht erneut, ein Bild zu erfüllen, dieses Mal nicht das Bild eines guten Christen, sondern das Bild des perfekten spirituellen Menschen. Aber das wahre Selbst, es braucht kein Bild. Das ist einfach authentisch. Es kann liebevoll sein und klare Grenzen setzen. Es kann vergeben und trotzdem weitergehen. Es kann spirituell sein und auch das irdische Leben genießen, denn genau hier sind wir hergekommen. Warum sollten wir es ablehnen? Es kann still sein und kraftvoll handeln. Es muss nicht in eine vorgegebene Form passen. Genau das ist Freiheit. Und genau das ist Entwicklung. Du löst die Schichten, die du nicht bist, und legst frei, was darunter immer da war. Dein wahres Selbst. Und auch bei Jesus können wir mal näher hinschauen und ein bisschen diese Unterscheidung üben. Weil natürlich Jesus und die Institution Kirche sind nicht dasselbe. Wenn ich auf die ursprüngliche Botschaft von Jesus blicke, dann sehe ich Liebe. Liebe, Liebe und nochmal Liebe und dann noch eine Spur Wahrhaftigkeit, Heilung und die Erinnerung an das Göttliche im Menschen. Ich sehe keine Botschaft, die den Menschen klein machen möchte, sondern eine Kraft, die ihn aufrichtet. Eine Kraft, die nicht fragt, welcher Institution jemand angehört. Eine Kraft, die nicht trennt, sondern verbindet. Das war das, was er gebracht hat. Und deshalb dürfen wir uns fragen, was im Laufe der Zeit aus dieser lebendigen Botschaft eigentlich geworden ist. Institutionen entstehen, wenn Menschen Strukturen schaffen. Strukturen können helfen, um Wissen zu bewahren und Gemeinschaft irgendwie zu organisieren. Aber jede Struktur kann sich irgendwann verselbstständigen, wenn der lebendige Geist darin fehlt. dann dient sie nicht mehr der ursprünglichen Botschaft, sondern die Botschaft muss der Institution dienen. Und dann werden Regeln und Dogmen wichtiger als die echte Erfahrung. Dann zählt Gehorsam mehr als Wissen. Mehr als Gewissen, entschuldige. Gehorsam steht über Gewissen dann. Und Zugehörigkeit wird wichtiger als Wahrheit und Macht. Aber jede Struktur kann sich irgendwann verselbstständigen. Und dann dient sie nicht mehr der ursprünglichen Botschaft, sondern die Botschaft muss der Institution dienen. Das geschieht immer dann, wenn der ursprüngliche, lebendige, innewohnende Geist nicht mehr da ist. Und dann wird alles sachlich. Dann werden Regeln wichtiger als Erfahrung. Dann wird Gehorsam wichtiger als das eigene Gewissen. Und dann wird Zugehörigkeit wichtiger als die eigene Wahrheit. Also ich halte meinen Mund, bevor ich ausgeschlossen werde. Oder noch Schlimmeres. Und Macht wird wichtiger als Liebe. Und das ist kein ausschließlich kirchliches Problem. Das kann in jeder Familie, in jeder Gemeinschaft, in jeder Organisation und jeder spirituellen Bewegung beobachtet werden. Deshalb wäre es zu einfach, nur mit dem Finger auf die Kirche zu zeigen. Die eigentliche Frage lautet, wo nehme ich Sicherheit anstatt Freiheit? Und die können wir uns in allen Lebenslagen stellen. Wo möchte ich dazugehören und verleugne dafür meine eigene Wahrheit? Wo folge ich Regeln, obwohl mein Herz Nein sagt? Wo gebe ich Verantwortung ab? Und wo hoffe ich, dass jemand anderes mir sagt, wie ich zu leben habe? Und ich weiß, das sind so unbequeme Fragen. Aber genau da beginnt Selbstermächtigung. Gerade in dem Zusammenhang mit Religion gibt es aus meiner Sicht noch einen ganz wichtigen Aspekt, der oft übersehen wird. Über viele Jahrhunderte haben diese ganzen religiösen Konflikte, die Verfolgung und insbesondere die Zeit der Inquisition ganz tiefe Spuren im kollektiven Bewusstsein hinterlassen. Das heißt, Menschen wurden für ihre Wahrnehmung, für ihr Wissen, für ihre Heilkraft oder ihren Glauben verfolgt, ausgeschlossen oder getötet. Und daher kommt es auch, dass wir irgendwann Gehorsam über das eigene Gewissen stellen oder dass wir irgendwann uns nicht mehr trauen, unsere Wahrheit zu sprechen, ja, weil dann ein tiefes inneres Trauma angetriggert wird. Und wieder andere standen auf der Seite derjenigen, die die Macht ausgeübt haben. Und aus Teki-Sicht können all diese Erfahrungen und Traumen, die Schuld und Scham, die darin gebunden ist, nicht nur individuell, sondern auch kollektiv nachwirken. Und die zeigen sich dann in Ängsten, die eigene Wahrheit auszusprechen, in der Angst, sichtbar zu werden, wenn man spirituell sich irgendwie engagiert, spirituelle Fähigkeiten lebt oder den eigenen Weg geht. Manche Menschen spüren so eine ganz unerklärliche Scheu vor Spiritualität, ziehen es ins Lächerliche. Andere wiederum haben so eine tiefe Ablehnung gegenüber Religion. Und es muss nicht alles aus den Erfahrungen dieses Lebens stammen. Es kann mit der Ahnenlinie oder auch mit Erfahrungen aus anderen Inkarnationen in Resonanz stehen. Aber das Schöne ist, nichts davon muss bleiben. Wenn wir uns mit Teki auf den Weg in die Freiheit machen, wirklich in die Selbstermächtigung gehen, dann dürfen auch diese individuellen und kollektiven Traumen erkannt und transformiert werden. Nicht um gegen irgendwas anzukämpfen, auch nicht gegen die Vergangenheit, sondern damit diese gebundene Energie wieder frei werden kann und wir unsere Verbindung, die ganz natürliche Verbindung zur göttlichen Quelle, wieder unbeschwert frei leben können. Und darum geht es bei Teki, nicht darum, dir eine neue Religion zu geben oder dir vorzuschreiben, was du glauben sollst, sondern darum, das zu lösen, was deine eigene Verbindung überlagert. Teki ist kein Ersatz für deine Wahrnehmung, sondern soll sie freilegen. Es soll dich nicht von irgendeinem Menschen, auch nicht von mir oder von einer Lehre oder einer Institution abhängig machen, sondern in Eigenverantwortung führen. Nur so werden wir alle frei, kollektiv. Vielleicht dürfen wir in diesem Zusammenhang sogar unser Bild von Gott entkirchen. Vielleicht trägst du auch noch die Vorstellung eines Gottes in dir, der irgendwie uns alle beobachtet und bewertet, belohnt und bestraft. Und vielleicht glaubst du sogar so ganz insgeheim noch, dass wir am Ende des Lebens entweder in den Himmel kommen oder die Hölle auf uns wartet. Vielleicht hast du dieses Bild auch schon längst abgelegt, aber emotional wirkt es noch weiter. Vielleicht benutzt du heute das Wort Quelle und erwartest tief in dir trotzdem noch irgendein Urteil über dich. Dann hat sich nur das Wort verändert, aber nicht das Programm, verstehst du? Und darauf will ich hinaus. Was glaubst du wirklich über Gott? Ist Gott Liebe oder Kontrolle? Nähe oder Distanz? Musst du gehorchen oder darfst du in Beziehung sein? Darfst du zweifeln, Fragen stellen, wütend sein und deinen eigenen Weg finden? Vielleicht sogar Forderungen stellen? Eine lebendige Verbindung mit dem Göttlichen hält deine Ehrlichkeit aus, glaub's mir. Du musst vor der Quelle keine Rolle spielen. Vielleicht beginnt echte Hingabe nicht dort, wo du dich unterwirfst, sondern dort, wo du aufhörst, dich zu verstecken. Vielleicht ist genau das auch die Rückkehr zum Christusbewusstsein. Nicht die Rückkehr in ein System, sondern die Erinnerung daran, dass jeder Mensch das Göttliche in sich trägt. Dann musst du Jesus nicht gegen Spiritualität austauschen oder dich nicht zwischen Christus und der Quelle entscheiden. Du kannst hinter die religiösen Programme schauen und prüfen, was dein Herz wirklich berührt und sehen, was alles zusammengehört. Vielleicht konntest du mit Jesus lange nichts anfangen, weil der Name sofort irgendwie Schuld, Kirche oder Zwang aktiviert hat. Aber dann war nicht Jesus das Problem, sondern die Prägungen, die sich darum gelegt haben. Entkirche dich bedeutet deshalb nicht, weg von Jesus zu gehen. Vielleicht bedeutet es sogar, noch einmal neu hinzuschauen, ohne Dogma, ohne Angst und ohne jemanden, der dir sagt, was du dabei zu empfinden hast. Manche Menschen erfahren die Quelle in der Kirche, andere in der Natur, wieder andere in der Stille, in der Musik, in den Augen eines Kindes, in der Liebe zu einem Menschen oder einfach in einzelnen Momenten tiefer Dankbarkeit. Das Heilige ist nicht an einen Ort gebunden, es ist überall. Orte können aber uns helfen, uns zu öffnen, und eine Kirche kann durchaus so ein Ort sein für manche Menschen, aber sie besitzt das Göttliche nicht. Kein Mensch besitzt es, keine Religion und keine spirituelle Bewegung. Und vielleicht ist das die tiefste Bedeutung von dem, was ich heute sagen will, von entkirche dich. Du hörst auf, dich retten zu lassen. Du hörst auf, deine Macht abzugeben. Du hörst auf, gegen irgendetwas zu kämpfen und anderen deine Wahrheit beweisen zu wollen. Und stattdessen beginnst du, dich zu erinnern an dein Herz, an deine Wahrnehmung, an deine Verantwortung und an das Göttliche in dir. Und du brauchst dafür nicht alle Antworten. Du musst nicht wissen, wie das Universum funktioniert oder jede religiöse Geschichte einordnen können. Du darfst einfach ehrlich prüfen, was macht mich frei? Was führt mich in die Liebe? Was stärkt meine Wahrhaftigkeit? Was bringt mich näher zu mir? Und was hält mich eher klein? Vielleicht bleibst du nach diesem Podcast in deiner Kirche. Vielleicht gehst du. Vielleicht entdeckst du Jesus neu. Vielleicht lässt du bestimmte Dogmen endgültig los. Vielleicht brauchst du eine Zeit lang überhaupt keine Form und alles ist in Ordnung, wenn es wirklich deine Wahl ist. Entkirche dich ist kein Aufruf zum Austritt. Es ist ein Aufruf zum Eintritt in dein Herz, in deine Eigenverantwortung und in deine unmittelbare Verbindung. Und dann ist das ein Glaube, der nicht mehr übernommen ist, sondern erfahren wurde. Vielleicht musst du Gott gar nicht finden. Vielleicht war die Quelle niemals weit entfernt. Vielleicht waren nur Ängste, Traumen, Vorstellungen und Programme dazwischen geschoben. Entkirche dich bedeutet, dich von all dem zu befreien und wirklich wieder in die echte Verbindung zu gehen. Und ich hoffe, dich mit diesem Podcast inspiriert zu haben. Es ist so schön, dass es dich gibt und dass wir gemeinsam ein Stück dieses Weges zusammengehen. Und ich schließe wieder mit einem, ja, Text, Gedicht, wie auch immer, und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Entkirche dich. Ich suchte dich in steinernen Mauern, in alten Büchern, in fremden Worten. Ich glaubte, du wärst weit entfernt, bis ich still wurde. Da hörte ich nicht deine Stimme, sondern mein Herz. Und plötzlich wusste ich, du warst niemals fort. Ich hatte nur vergessen, wo ich dich finde.